Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, auch guten Morgen von mir nochmal für die, die ich nicht persönlich geschakt oder gefäustelt oder gefüßelt oder wie auch immer habe. Ich möchte heute über was sprechen, was mich bewegt. Und einerseits, Detlef und ich waren letzte Woche auf so einem Dachmeeting und da ging es ganz stark darum, wie können wir mehr Gemeinden Pflanzen bauen, ich muss immer dazu sagen, manche Menschen verstehen wirklich nicht, dass die Gemeinde Jesu Christi Gottes Antwort auf die Not der Welt ist. Und die Erfindung geht wirklich auf Jesus zurück. Jesus ist der Urheber. Das kann man ganz deutlich sagen, da wo Petrus in Caesarea Philippi ihn bekennt als den Christus, da fällt es zum ersten Mal im Neuen Testament, da sagt Jesus, und du bist Petrus und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und ich hatte ja das große Vorrecht, letztes Jahr, in Caesarea Philippi zu sein, jedenfalls das, was man noch übrig hat von, das ist halt eine riesen Trümmerstadt, war damals eine Großstadt und liegt im Norden Israels. Und wenn man dort reinkommt, fällt einem eins auf, überall Götzendienst, überall. Also Zeus-Tempel, Nymphentempel und dann da hinten haben sie den, diesen gehörnten und pferdebefußten Gott gehuldigt und sonst was. Und inmitten dieser Welt, in dieser chaotischen, beknackten, dämonisierten Welt, sagt Jesus, da baue ich meine Gemeinde. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, so ganz arg hat sich das nicht verändert. Ja? Inmitten einer beknackten Welt baut Jesus Christus seine Gemeinde. Und unser Auftrag ist, die Welt zu verändern. Die gute Frage ist natürlich, wie? Weil das wollen ja viele Weltveränderer. Wir bilden die sogar aus in der Lebensart, also Weltveränderer oder Weltchanger. Cool, ja, super. Aber wie kann man wirklich sich in dieser Zeit einstellen? Und ich glaube, Advent ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Weil ich habe heute Morgen, wie ich darüber nachgedacht habe, man muss so sagen, wenn einer sagt, heute Morgen habe ich die Predigt gemacht, dann liegt das nicht daran, dass ich die ganze Woche gefaulenzt habe, sondern die ganze Woche war so voll. Und bei mir ist es so, ich muss tatsächlich immer erst den Kopf freikriegen, dass ich was Neues machen kann. Es gibt Leute, die sind Multitask-fähig, die haben meine höchste Bewunderung, bei mir nicht. Ich habe das irgendwann damals in meinem Beruf, wie ich noch Augenoptiker war, gelernt. Sonntagmorgens stehe ich um 4 Uhr auf und mache die Predigt. Natürlich habe ich schon die ganze Woche über drüber nachgedacht und in meinem Herzen bewegt, aber das wird dann sonntagmorgens niedergeschrieben. Und das ist meine beste Zeit, da ist wirklich still und ich höre dann IHOP-Music im Hintergrund, weil ich die eigentlich super gerne höre, weil ich bin gerne im Worship, gerne in dem eingebettet, wo man Menschen beten und anbeten. Und heute Morgen habe wirklich die ganze Nacht immer wieder gebetet und gesagt, Herr, was willst du sagen? Ich bin heute, bin blank, ich habe nichts im Kopf, ich weiß nicht was, ich habe schon was im Herzen, Gott hatte schon die letzten 1-2 Wochen in meinem Herzen was gesprochen, aber ich wusste nicht, wie ich es auf den Boden bringe. Und dann hat der Herr gesagt, Mensch, sprecht doch einfach, heute ist doch der erste Advent, ist mein Kommen und so ist das hier. Ich möchte darüber sprechen, dass Jesus der König kommt. Und Jesus der König kommt, Advent, das hat... Jetzt wieder da? Also bei mir ist alles okay, Leute. Da ist es. Super, danke. Jesus der König, darüber will ich sprechen. Einmal ist es so, Jesus kam. Und wenn wir den Text lesen, dann ist es Sacharja 9, 9 bis 12, da heißt es: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen, um seine Herrschaft reich von, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangene. Auch heute verkündige ich, Doppeltes erstatte ich dir. Das ist ein Text, 600 Jahre vor Christus geschrieben, von einem Propheten, der Sacharja heißt. Es gibt ein paar Ausleger, die wollen den zweite Hälfte, das ist immer dann, das ist ganz witzig, die modernen Ausleger, wenn es prophetisch wird, dann versuchen die das immer so nah wie möglich an das Geschehen ranzukriegen, um vielleicht noch dann sicherzustellen, dass keiner auf die Idee kommt, das ist eine erfüllte Prophetie. Bloß hier kriegen sie es nicht hin, die am nächsten datierte, selbst bei den modernen Theologen, ist 200 vor Christus. Das heißt also, zwischen 600 und 200 vor Christus, näher haben sie es nicht geschafft ranzubringen, erfüllt entweder 200 oder 600 Jahre später Jesus diese Prophetie, indem er nämlich auf einen kleinen Esel, auf einem Esel füllen, ich habe mich wirklich kundig gemacht, es heißt Esel füllen, also nicht Esel fohlen, nicht Esel, was weiß ich, was man da alles finden kann, aber es heißt Esel, ich habe gedacht, füllen passt da gar nicht, Duden macht es möglich, Esel füllen. Doppel-L, füllen. Also Esel füllen, ein Esel füllen. Das hat Jesus so gemanagt, dass er einen seiner Priester, einer seiner Jünger schickt und sagt, geh mal in das Dorf dort und dann siehst du dort einen Esel füllen stehen. Und falls dich jemand fragt, sag einfach, der Meister braucht's. Kannst ja mal versuchen. Gehst irgendwo hin, ja, da steht so eine Autotür offen, du hockst dich ans Steuer und wenn der dich fragt, was machst du mit meinem Auto, sagst du, der Meister braucht's. Super. Also schon allein das ist ein guter Trick. Jesus kriegt das hin und Jesus schafft es tatsächlich, vorauszusagen, da wird das Füllen sein, er setzt sich auf das Füllen, das ganze Volk ist plötzlich super begeistert, legen überall Palmzweige hin und du hast schon richtig geraten, das ist der Palmsonntag, den wir feiern, das ist so ungefähr 6-5 Tage vor Jesu Tod. Und auf jeden Fall ist die ganze Stadt in Aufruhr begeistert und das ist hier, was ihr seht, ist das Golden Gate, das ist dieser Eingangstor in der Umfassungsmauer vom Tempelbezirk und diese schöne Pforte, wie das auch genannt wird, durch die ist Jesus durchgegangen und da hat es auch tatsächlich einen Bibeltext in Hesekiel, ebenfalls 600 Jahre vor Christus geschrieben, dass dieses Tor verschlossen werden wird, wenn der König eingezogen ist. Haben wir schon zwei Prophetien, die hier in dem Text erfüllt sind. Denn heute guckt hin, das Tor ist zu, bis zum heutigen Tag. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und er ist auch mit Absicht zugemacht worden, denn die Araber, die damals die Stadt eingenommen haben, Jerusalem, die haben gesagt, das Tor mauern wir zu, dass der nicht wiederkommt. Aber das war ja schon vorher zu, aber sie haben es dann erst richtig vermauert und damit Jesus auf keinen Fall reinkommt, haben sie vorne dann Gräber angelegt, weil das galt bei den Juden als unrein und dann dachten sie so, ein Messias kommt an den Toten da nicht vorbei. Haben sie auch recht, weil der kommt da nicht vorbei, ohne sie aufzuwecken, aber ansonsten geht er da wieder durch. Deswegen ist es richtig cool, was da passiert. Also tatsächlich ist es so, Jesus erfüllt einige Prophezeiungen, man hat mal mitgezählt, so über 300 Zeit seines Lebens. Warum sage ich das? Weil der Text ja auch noch Zukunftsaspekte hat. Und wenn Jesus das erfüllt hat, was schon also in der Vergangenheit, was 600 Jahre vorher prophezeit, wird er auch den Rest erfüllen. Und da heißt es, dass Jesus sagt, also dieser König wird den Krieg ausrotten, er wird dafür sorgen, dass Frieden ist und er wird die Herrschaft haben von einem Meer zum anderen und bis ans Ende der Welt. Das sagt uns der Text voraus und das wird genauso eintreffen wie das mit dem Füllen. Nur um das mal klarzustellen. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott sagt, das werde ich tun, so wie vorhin Detlef gesagt hat, Jesus, die Engel sagen, so wie er gen Himmel gefahren ist, so kommt er wieder. Also was wir erwarten, ist ein Jesus, der kommt. Und wir wissen, ein Jesus, der kam. Er kam, hat es erfüllt und hat uns damit gezeigt, dass auch die Prophezeiung, dass er wiederkommt, genauso wahr ist. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und dazwischen, das war schön, Fabiana, wie du das erzählt hast von dem mächtigen Jesus. Nicht? Es ist nicht der Jesus im Rollstuhl, es ist nicht der Jesus, der mühsam sich über den Boden kriechend fortbewegt, sondern es ist der Typ, der Macht hat, alles zu verändern. Und uns wird oft nicht so bewusst, wie mächtig Gott, Jesus Christus, nämlich ist. Er ist der Sohn seines Vaters, nämlich des lebendigen Gottes. Und er ist so mächtig, dass er alles in seiner Hand hält. Okay? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und dann sagt Jesus, wie er hier auf Erden war, gibt er uns einen wichtigen Hinweis. In Johannes 10, Vers 10 sagt er, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Die Schafe, entschuldigt den Vergleich, aber Gott benutzt für sein Volk und auch für die Menschen insgesamt den Begriff Schafe, weil wir uns gegen geistliche Mächte nur sehr schlecht verteidigen können. So ein Schaf, wenn du mit dem Krach anfängst, dann kannst du ein bisschen mit dem Kopf stoßen, das war's auch. Ja? Ansonsten kannst du dem ziemlich schnell den Garaus machen. Das ist jetzt wirklich nicht das wehrhafteste Tier auf dieser Erde, das müssen wir doch eingestehen. Ja? Und damit vergleicht Gott uns. Er sagt, gegen die Mächte, da seid ihr nicht besonders wehrhaft. Deswegen, der Feind kommt zu morden und zu schlachten und zu stehlen. Der macht kaputt. Der macht diese Welt kaputt. Der macht die Menschen kaputt. Und er möchte alle umbringen. Und dagegen könnt ihr euch von Natur aus gar nicht so wehren. Und deswegen weiß ich, dass ihr einen Hirten braucht. Weil der Hirte ist genau derjenige, der es nämlich kann. Und dieser Hirte, der ist gekommen, den Menschen das Leben zu geben und es ihnen in Fülle zu geben. Und das hat zum einen, das hat eine persönliche Note. Ich muss nicht länger verloren sein. Ich muss nicht länger ein Mensch sein, für den das Leben einfach vorbeigeht. Ich darf jemand sein, der gerettet wird. Jesus möchte in mein Leben kommen. Er möchte in meine Sorgen kommen, er möchte in meine Ängste kommen, er möchte in alles kommen, was ich bin. Jesus Christus ist gekommen, damit ich, das darfst du für dich so sagen, ich Leben im vollen Maß habe. Jesus ist ganz persönlich zu jedem Einzelnen gekommen. Und wer das noch nicht weiß, der kann sich darauf einlassen. Der kann sagen, Jesus, wenn du wirklich dieses Leben gibst, damit ich nicht mehr schutzlos bin gegen all das, was im Leben so auf mich einströmt, gegen den, da was ich mich nicht wirklich wehren kann, dann bitte ich, komm in mein Leben. Und ich kann bezeugen von meinem Leben, es macht mein Leben mit Jesus macht einen riesen Unterschied zu dem Leben ohne Jesus. Ich erlebe seine Nähe inmitten aller Schwierigkeiten und erlebe, dass er nicht nur eine starke mentale Hilfe ist, sondern dass er so viele Dinge in meinem Leben ändert. Wie viele Dinge habe ich erlebt, die er getan hat? Das Zweite ist, Jesus ist gekommen, um Armut zu begegnen. Armut ist etwas, was Gott, ihr merkt ja, Gott will, Jesus will die Fülle. Und nicht die Armut. Mangel ist immer eine Erscheinung davon, dass der Teufel zu viel Macht hat. Mangel kommt nicht von Gott. Mangel kommt vom Teufel. Das muss man mal deutlich festhalten. Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben. Und was nicht nach Fülle aussieht in deinem Leben, da gibt es immer noch zu viel Einfluss der Finsternis. Jetzt muss ich dir leider sagen, zu Lebzeiten ist uns nicht versprochen worden, dass das völlig verschwindet. Das wäre falsche Annonce, das wäre falsch gesagt. Es ist uns nicht verheißen, dass jedes Problem in unserem Leben sich auflöst. Es ist uns nicht verheißen, dass es nicht Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Aber es ist uns verheißen, dass inmitten diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen Jesus ist, wenn wir ihn denn lassen. Und dass es für die meisten Dinge im Leben eine hervorragende Lösung gibt. Auch Armut muss nicht sein. Und versteht ihr, ich meine, wenn wir über Armut sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir 2 Monate länger warten müssen, bis wir uns wieder ein Auto kaufen. Ja? Oder 3. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir über Armut sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir jetzt den Fernseher noch nicht ersetzen können, weil er gerade kaputt ist. Ne? Oder so. Wenn Menschen in der dritten Welt von Armut sprechen, dann sprechen wir davon, dass Kinder auf der Müllhalde geboren werden. Und dass ihre Zukunftsperspektive ist, Plastik einzusammeln und mit Abfällen kontaminiert werden, an denen sie krank werden. Wenn wir über Armut sprechen, dann sprechen wir davon, dass es so viele Millionen von Menschen gibt, die sich nicht mehr als eine Mahlzeit am Tag leisten können. Die essen einmal am Tag und meistens ist es Reis. Das ist Armut. Also wir müssen da ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Armut ist viel schmerzhafter, als wir denken. Dagegen geht es uns tatsächlich wirklich gut. Das ist nicht schlecht, so soll es ja auch sein. Nur Gott möchte, dass es auch denen gut geht. Und das wäre zum Beispiel ein Grund, eine Gemeinde dort zu gründen. Zum Beispiel in der Nähe eines solchen Müllberges eine Gemeinde zu gründen. Wir gehen hin und helfen Menschen, die dort sind, den Männern und Frauen des Friedens, die dort leben, helfen wir, eine Gemeinde zu starten, weil das Problem mit der Kultur ist immer das, wir müssen eine fremde Kultur erst lernen. Aber die Leute, die dort wohnen, die kennen die Kultur, die wissen, wie ihre Menschen sind. Wenn wir ihnen helfen, Jesus zu erkennen, auf die Art und Weise, wie er sich uns offenbart hat, wenn wir ihnen helfen, in Nachfolge zu gehen und wenn wir ihnen helfen, eine Gemeinde zu gründen und dass es auch funktioniert, dann arbeiten wir auf die beste Art interkulturell, die nur überhaupt geht. Hört ihr mich? Ich warte auf unser erstes Projekt, wo wir auf der Müllhalde in La Plata eine Gemeinde gründen. Yes! Weil Gottes Antwort auf die Not der Welt ist Gemeinde. Warum Gemeinde? Weil die Gemeinde der einzige Ort ist, in dem du und ich einen guten Charakter kriegen können. Und warum? Weil du dich an mir reibst und ich mich an dir. Da wird alles weggerippelt, was nicht so ganz genau nach Jesus ausschaut. Das rippelt sich dann gegenseitig ab. So, deine Unart und meine Unart ergibt eine glatte Fläche, wenn sie weggerippelt ist. Und dann passen wir wie Bausteine, wir sollen ja Bausteine in seinem Tempel sein, dann passen wir viel besser, kann man uns viel besser einbauen. Und ich kann dir garantieren, gerade die Leute, die dir am meisten auf den Keks gehen, sind wahrscheinlich die notwendigsten in der Gemeinde für dich. Weil die zeigen dir immer, wo du am empfindlichsten bist. Und wo Empfindlichkeit ist, da liegt meistens unten drunter eine Wunde. Und die will Jesus heilen. Deswegen rubbelt's und rappelt's und knistert's in der Gemeinde. Aber genau dazu, weißt du, das ist der Punkt mit dem Weglaufen. Ja? Natürlich darfst du weglaufen. Das Dumme ist, du nimmst dich mit. Und woanders, also ihr kennt das, ne? Kommt einer zum Arzt, sagt, Herr Doktor, jeder ignoriert mich. Und er sagt, der Nächste bitte. Woran liegt das? Weil ich mich mitnehme. Mein Problem zieht mit mir um. Und dann hast du natürlich, ja, die ganze schlimme Gemeinde, aus der ich gerade komme, ja, dauert nicht lange, dann bist du komischerweise in der neuen Gemeinde und sie ist genauso schlimm. Weil du nicht bemerkt hast, dass du der Verursacher des Schlimmen bist. Also wahrscheinlich trifft es nur auf mich zu, ihr seid wirklich alle schon geheiligt. Also dann danke, dass ihr mich so zartfühlend aufnimmt in eurer Mitte. Es ist wirklich wichtig, denk mal drüber nach. Die Dinge, wo, an die du dich ärgerst, immer wieder, ist komischerweise, alle Leute sind so gemein zu mir. Ja, liegt an mir. Und deswegen gibt es da einen tollen Jesusbedarf. Wenn da nämlich Jesus reinkommt, dann kann aus meiner Schwäche sogar eine Stärke werden. Wenn da Jesus reinkommt, dann kann ich aus dem, was jetzt nicht funktioniert, kann ich ein Überflieger werden. Ich wachse an dem, wo meine Herausforderungen sind. Jede Herausforderung, übrigens wirklich jede Herausforderung, ist ein potenzieller Wachstumsknoten. Jeder. Und ihr glaubt gar nicht, wie toll wir noch werden können, zumindest ich, weil ich habe es nötig. Und ich möchte Jesus da drin haben. Und wenn es um Armut geht, dann möchte ich eine Lösung für die Armut. Und wisst ihr, ich erzähle das nicht einfach. Mir tut das leid zutiefst, dass Kinder vor ihrer Zeit sterben müssen. Und mir tut das leid, was ich an Elend auf dieser Welt sehe. Ich finde das nicht gut. Ich finde das null gut. Und es reicht mir nicht, das Portemonnaie aufzumachen und Geld hinzuschicken. Ich glaube, wir müssen hinter dem Geld auch noch Hände schicken. Hört ihr mich? Ich meine, das ist wirklich so. Und wenn wir hier zu unseren Nachbarn gehen, was für ein Vorrecht. Das nächste ist das Umweltproblem. Und da hat Gott zu mir geredet in letzter Zeit. Ich muss zugeben, und ich hoffe, ich falle jetzt nicht ins Bodenlose eurer Beurteilungsskala auf dem Boden aufschlagend. Ich mag das Gretchen aus Schweden nicht so. Die geht mir tierisch auf die Nerven. Ich bekenne es. Warum? Ich hasse Theatralik. Ich hasse das einfach. Das geht mir so gegen den Strich. Da klappt bei mir alles innerlich zusammen, mein ganzer Bauchladen. Aber unser Papa im Himmel hat gesagt, naja, was wäre denn, wenn du 18 wärst? Und dann muss ich erstmal so machen. Und ich entdecke mich in der Rolle eines Hiskias, der sagt, lieber Gott, wie schön, dass die Erde erst untergeht, wenn ich weg bin. Ja, was ist denn mit 18, mit 16? Ja, auf welcher Welt sollen sie denn leben? Was ist denn mit der Umweltverschmutzung? Wenn so ein Strand so aussieht wie auf dem Bild, dass du vor lauter Müll die Fische nicht mehr siehst, die dort verwesen. Das ist echt übel. Ja, was machen wir denn da? Okay, was ich herausgefunden habe, sich hinsetzen und beleidigt zu sein, hilft nicht wirklich. Auch hinzugehen an den Deutschen Bundestag und dort die Steine einschmeißen in die Scheiben, ist vielleicht auch nicht wirklich hilfreich. Und vor allen Dingen, wir müssen uns mal überlegen, also wenn du dich statistisch damit befasst, dann gibt es so ein kleines Problem. 6 Länder auf der Welt verursachen 66% des CO2-Haushaltes, also Verschmutzung, Luftverschmutzung. 6 Länder. Die 3 ersten Länder, welches ist China, USA, Indien, verursachen 50% der Umweltverschmutzung. Die ersten 6, 66%. Deutschland ist Nummer 7 mit 2,7%, also CO2. Ist deswegen Deutschland aus dem Schneider? Nein, gar nicht. Was da noch dazu kommt bei unserer Überlegung, wenn wir über die Schadstoffe nachdenken, dann kommt noch dazu, dass wir jetzt noch nicht gerechnet haben, den Brand in Brasilien, den Brand in Australien, den Vulkanausbruch, haben wir noch nicht gerechnet. Dann haben wir noch nicht gerechnet, dass der Permafrost in Sibirien aufbricht und dort der CO2, gespeicherte CO2, etwa 100.000 Mal so viel ist wie alles andere, was da hochgeht. Und dann das, was noch unter dem Meer, die Manganknollen, wo man auch noch nicht weiß, welche Gasbindung sie haben, wenn die nach oben steigen, was dann passiert. Auf jeden Fall das Methangas. Also wir wissen noch nicht ganz genau, eigentlich wissen wir nicht so genau. Und das ist unser Problem. Und wenn man einen Blick in die Bibel wirft, na klar, da wird man ermutigt, meistens. Wenn es um die Untergang der Erde geht nicht. Ein Drittel aller Meere, sagt die Bibel, werden sterben. Ein Drittel aller Flüsse werden sterben. Ein Drittel aller Wälder, ein Drittel der Erde wird sterben. Und am Ende wird alles verbrennen. Super, tolle, bis jetzt ging es mir gut, jetzt hast du mir Zukunftsaussichten gegeben, auf die kann ich verzichten. Nein, das steht schon seit 2000 Jahren da drin. Und außerdem kommt anschließend Jesus sichtbar wieder und bringt alles wieder in Ordnung. Warum sage ich das? Naja, was haben die Christen im 30-jährigen Krieg gemacht? Ich kann dir sagen, schau zu Paul Gerhardt, der hat Loblieder gedichtet. Was hat Bonhoeffer gemacht am Tag vor seiner Hinrichtung? Er hat gedichtet, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ja, wie kommen die dazu? Ich glaube, dass die Antwort heißt, weil wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn du glaubst, dass du mit deinen Gebeten vor der größten Persönlichkeit kommst, wenn du vor dem lebendigen Gott stehst mit deinen Gebeten, vor demjenigen, der tatsächlich alles verändern kann und will, der gesagt hat, dass er uns Leben im Überfluss geben ist, dann brauchen wir uns tatsächlich nicht mehr fürchten. Denn dieser Gott, dieser mächtige, heilige Gott lässt sich durch Gebet bewegen. Und das ist genau das, was die Schrift sagt, dass Jesus Christus gekommen ist, damit wir auf einer Welt, die vom Teufel eine Invasion erlebt hat, der alles dreht, um diese Erde zu zerstören, dass wir auf dieser Welt nicht mehr alleine sind, sondern Jesus Christus haben, der gekommen ist, damit wir Leben die Fülle haben. Und wenn wir anfangen zu beten, fangen wir an, die Welt zu gewinnen und zu verändern. Und ich verstehe nicht, dass die Christen nicht mehr beten. Kommen wir zum Lieblingsthema von vielen meiner Freunde, zur Gehirnpandemie. Egal wo du guckst, dieses Ding hat echt was bewirkt, die Schnutenpulli-Attacke. Die hat was bewirkt. Normale Christen werden zum Grizzlybären. Und scheißegal, auf welcher Seite sie stehen, sie schlagen um sich und ich kann es nur erklären mit Angst. Angst auf der Seite, die alles krank Angst und auf der anderen Seite alles fake Angst. Ich verstehe das nicht. Was wollen wir denn machen? Okay, nehmen wir mal an, diese Regierung, also morgens, Frau Merkel wacht auf und dann denkt sie, oh, ich habe so ein komisches Kratzen am Rücken. Oh, ich erlasse heute ein Scheißgesetz. Ich mache sie alle fertig. Ja, also ich lasse da ein paar Pharma reinkommen, wir vergiften alle, wir machen, dass die alle die Birne wegfliegt. Super, guter Plan. Hab mich so geärgert über diese Nasen, jetzt machen wir sie fertig. Oder so? Oder die Pharmaindustrie denkt, oh Gott, wir wollen echt Absatz machen. Wir vergiften die alle, dann kommen die mit Medikamente. Das Problem dabei ist, wenn du die vergiftest, sterben die ja auch dran. Ne? Ich kann es drehen und wenden. Kurz gesagt, es macht in keiner Richtung, in irgendeiner Form Sinn. Das ist alles blöd. Ich krieg nachts um 4 eine SMS, wo mich jemand dazu auffordert, dass ich die Gemeinde davor warnen soll, dass die Impfung nämlich unsere Genetik verändert und das ist jetzt ganz gefährlich. Das traf bei mir natürlich auf wirklich grünen Boden, weil ich hatte echt Einschlafschwierigkeiten. Ich war gerade 10 Minuten geschlafen um 4 und dann kommt Bing, Bing und ich lese, okay, super, wir werden alle vergiftet. Ich lade euch ein, wisst ihr was, wir sammeln Steine, wir fahren alle zum Bundestag, wir steinigen den Bundestag. Wir schmeißen alle Steine drauf, bis die alle weg sind. Hey Sieg! Sag mal, was ist mit uns Christen los? Haben wir sie an der Waffel oder was? Es ist wirklich hier eine Gehirnpandemie. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Jesus Christus und der ist schon da. Der will durch uns hineinwirken in diese Welt. Und wir werden gar nichts machen können. Wisst ihr eigentlich, dass die Welt tatsächlich untergeht? Das steht in der Bibel. Es steht drin, Babylon wird brennen. Und Babylon steht für die Wirtschaft und Ökonomie. Die wird brennen. und die Kaufleute werden von Weitem stehen und Tränen in den Augen haben und heulen, weil sie keine Geschäfte mehr machen können. Und jetzt sitze ich immer noch mit meinem Jesus da und habe immer noch einen Heiland, der genau weiß, wie er mich durch die Zeit bringt. Habe ich einen Christus in meinem Herzen, der Licht macht, und ich kann zu Menschen gehen, ihnen helfen, mit ihnen mein Brot teilen, mit ihnen meinen Mantel teilen, kann sie lieb haben und kann ihnen erzählen, dass dieser Jesus gekommen ist. Ich lese nirgendwo in meiner Bibel, das steht, und wenn ihr Babylon brennen seht, dann geht in eure Atombunker und geht auf die Insel. Dort verbergt euch. Das steht nirgendwo in meiner Schrift drin. Müssen sie ausgelassen haben. Ich bin müde von dem Quatsch, ehrlich. Ich denke eins, Jesus Christus ist gekommen. Und er ist gekommen, uns zu retten. Und er ist gekommen, dass wir unsere Hände erheben zu ihm, dass wir ihn anbeten. Und das Beste seit langem ist unsere Glory Night am Samstagabend. Denn inmitten dieser komischen Krankdings da, beten wir für Erweckung. Ich sage euch eins, ich habe gelernt, wenn ich Veränderung will, bete ich den Himmel runter. Ich habe gelernt, wenn mein Nachbar gemein zu mir ist, fange ich für ihn an zu beten. Und ich bete Folgendes. Ich sage, Jesus, du siehst meine Nachbarn. Du siehst sein steinerndes Herz. Du siehst, wie ärgerlich der auf mich ist. Du siehst seine Not, seine Problematik. Herr, ich bitte dich vom Himmel, öffne den Himmel über ihn. Sende Licht, sende Herrlichkeit, sende Freude, sende Versorgung, sende Heil. Gib ihm deine Nähe. Herr, komm in sein Leben, erwärme sein Herz, weil Jesus, du willst ein gutes Leben für ihn. Und das Komische ist, mein Nachbar reagiert auf dieses Gebet. Strange. Können wir nicht anfangen, für unsere Regierung so beten, dass wir sagen, Herr, wenn Frau Merkel morgens aufsteht, vorher schick ihr deinen Engel, sprech zu ihr. Zeig ihr, was du machen würdest in der Situation. Schenk, dass sie gut schläft und nicht aggressiv ist und keine aggressiven Gesetze machen möchte. Herr, schenk, dass das ganze Parlament dich sieht und dass immer mehr Menschen dorthin gehen, die dich lieben und die dir gegenüber verantwortlich sind. Herr Jesus, mach doch, dass der Bundestag quasi wie eine große Gemeinde wird, dass die sich nicht mehr kloppen, sondern füreinander beten und sich lieb haben. Ehrlich gesagt, ich halte das für viel erfolgsversprechender als alles andere. Wir sind bestimmt von Gott ein Segen für diese Welt zu sein. Wir sind dafür bestimmt, Heilsbringer zu sein. Wir sind dafür bestimmt, den Segen auf unserer Nation zu vermehren. Und das geschieht, dass Jesus in die Situation hineinkommt. Denn da, wo Jesus ist, ist kein Mangel. Da, wo Jesus ist, da ist Licht und Wärme und Stärke. Und wir wollen Jesus hineinbringen in jede Situation, in jede Schwierigkeit. Es ist besser, dafür zu beten, dass Jesus in etwas hineinkommt, als gegen etwas zu beten. Das habe ich gelernt. Da gibt es diese alte Geschichte, manche, die schon lange mit mir unterwegs sind, kennen die. Aber die hat mich damals, die hat mich einfach vom Hocker gerissen. Da gab es zwei Menschen, die waren Missionare, die wurden vor langer Zeit, bestimmt schon vor 100 Jahren, nach Indien ausgesandt. Und der eine, also die Gemeinde hat Geld zusammengekratzt, hat die da losgeschickt. Und die kamen dann nach Indien an, lebten quasi auf Kosten der Gemeinde. Und der eine war vorbildlicher Missionar. Der hat was geschafft, ne? Also der ist jeden Tag raus, hat evangelisiert, hat den Menschen von Jesus erzählt. Und wenn er nach Hause kam, hat er seinen Kollegen in der Hängematte gefunden. Und eines Tages hat sein moralischer Pegel oben angeschlagen, ne? Hat er gesagt, also das geht ja jetzt mal gar nicht. Ja? Und dann ist er in sein stilles Kämmerchen gegangen und dann fing er an zu beten. Gott, du weißt, was das für ein Typ ist. Er nutzt die Finanzen aus, der ist faul, der macht nichts. Und hat so richtig sich so, wuff. Und wie er so mitten in Action ist, Gott zu erzählen, was für ein Kreteur der andere ist, ja, mittendrin, hört er plötzlich laut Gott sagen, du betest wie der Teufel. Dann war der geschockt. Wie bitte? Du betest wie der Teufel. Und dann hat er das ein bisschen bewegt. Und dann hat er die nächsten 3 Stunden alles, was er sich vorstellen kann, was es im Himmel gibt, runtergebetet. Alles. Über Frieden, über Freude, über Ausgeglichenheit, über Verständnis von Christus. Und hat gebetet und gebetet und gebetet. Und nach 3 Stunden hat er so das Gefühl gehabt, er ist erhört worden. Sein Kumpel, also der faule Missionar, hat in den nächsten Jahr 150 Gemeinden in Indien gegründet. Sowas kommt von sowas. Jesus ist gekommen. Und wenn wir Advent feiern, dann müssen wir begreifen, Jesus ist gekommen. Er ist in unsere Herzen gekommen. Jesus ist gekommen. Jesus weiß, wie er die Dinge regeln kann. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht klug genug. Und ich wünschte, ich wäre klug genug. Aber wir können für Innovation, wir können sogar für Verstand beten. Das funktioniert. Ja, wir können dafür beten, dass Gott uns gute Ideen schenkt. Ich bitte euch wirklich, dafür zu beten. Denn eins habe ich gelernt, den Schmerz der anderen Leute, egal auf welcher Seite sie stehen, ernst zu nehmen. Und ich möchte euch das nochmal ganz bewusst zurufen. Wenn ein junger Mensch sich Sorgen macht, wie unsere Welt sich entwickelt, da gibt es nur eine Antwort drauf, dass wir das ernst nehmen. Und es gibt nur eine Antwort drauf, dass wir selber gucken, dass wir diese Welt schonen. Dass wir gucken, dass wir die Ressourcen ordentlich behandeln. Und dass wir jede Idee nutzen, die möglich ist, um ihnen zu helfen. Und wenn wir einen Menschen treffen, der vor Corona Angst hat, also vor diesem komischen Pandequatsch Angst hat, dann nehme ich diese Person extrem ernst. Weil Angst ist eine reale Größe. Und wenn du Furcht hast vor etwas, dann geht es dir nicht gut. Und wenn du dich versteckst, weil du sagst, ich muss wirklich aufpassen, ich bin Diabetiker, sonst was, bitte, lasst uns diese Menschen lieben. Und lasst sie ernst nehmen und nicht hochnäsig, ist alles nicht echt, das hilft diesen Menschen wirklich nicht. Wir sind nicht dazu berufen zu beurteilen, was da jetzt die Realität bei dieser komischen Krankheit ist, sondern wir sind dazu berufen zu lieben. Wir sind berufen dazu, Jesus in die Situation der Menschen zu bringen. Das ist unser Auftrag. Dann lass uns doch Jesus hineinbringen und sagen, du, ich werde für dich beten, regelmäßig. Ich werde dafür beten, dass du gesund über die Zeit kommst. Und wenn ich jemanden treffe, der sich fürchterlich aufregt, weil er das Bevormunden nicht aushalten kann, weil er es blöd findet, dass man ihm ständig erzählt, wie gefährlich alles ist und wie schrecklich das alles ist und er irgendwie die Zahlen vergleicht und merkt, das macht vollständig überhaupt keinen Sinn, weder in die Richtung noch in die Richtung, dann lasst uns diese Menschen ernst nehmen. Wir sollten uns auch über sie nicht erheben, ganz besonders nicht. Sondern sagen, okay, lass uns dafür beten. Lass uns dafür beten, dass Licht in die Sache kommt, dass sich die Dinge aufklären, dass Jesus durchkommt und das Verstand wieder einzieht. Wir wollen, dass das gut wird. Diese Welt muss gerettet werden. Und unser Auftrag ist, den gesalbten Retter zu den Menschen zu bringen. Das ist unser Geschäft. Wisst ihr, wir sollten uns um unser Kerngeschäft kümmern und nicht um die Randbegleitungen. Wir sollten uns echt konzentrieren darauf. Dies ist eine Zeit, in der wir Jesus zu den Menschen bringen sollen. Es ist Advent. Der Herr kommt. Jesus kommt. Er kommt wirklich. Und er kommt auch eines Tages endgültig. Und dann wird es sein, sagt die Bibel, von einer Seite bis zur anderen. Niemand wird es verpassen. Und wenn vorher Leute sagen, ach, er kommt da, er kommt nach Mexiko, er kommt nach sonst, das geht nicht hin. Weil es wird alles fake sein. Jesus, wenn er wiederkommt, werden wir das alle merken. Und es kann sein, dass es noch 3000 Jahre dauert, Leute. Das kann euch niemand sagen. Weil Jesus sagt ausdrücklich, es weiß niemand, die Zeit und weißt du, wer niemand ist? Kannst du mal deine Hand heben? Niemand weiß es. Und wenn die Bibel niemand meint, was glauben wir? Niemand. Es weiß keiner. Es weiß keiner, wie weit weg, wie nah. Wisst ihr, in Zeit, wir haben ja schon eine Geschichte hinter uns. Da gab es die Römer. Die Römer hatten ein Gesetz rausgebracht, einen Kaiser. Und jeder Mensch, der eine Grenze passierte, da gab es ein goldenes Kaiserbild oder eine Statue von dem Kaiser. Und jeder musste seine Knie beugen vor dieser Statue und den anbeten. Ansonsten bekam er keinen Passierschein. Was haben die Christen in der Zeit gemacht? Ja, logisch, nach 10 all die Bilder umschmeißen, ist doch klar, oder? Die Christen haben sich an den gewandt, der hilft. Und sind da durchgegangen, weil sie auf den geschaut haben, auf diesen kommenden Jesus. Ich möchte wirklich uns bitten, Jesus ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu nehmen und auf ihn allein zu schauen und ihn in jede Situation hineinbringen. Und ja, ich will mich nicht wiederholen. Ich will am Schluss noch einen Psalm lesen. Ich möchte mit euch, für alle die, die mit mir aufstehen, ich bin aufgestanden, ich bekenne mich zu meiner Schwachheit, ich bekenne mich dazu, nicht angstfrei immer zu sein, ich bekenne mich dazu, dass ich nicht weiß, wo die Lösung so schnell herzuholen ist für all das. Und wenn dich das ähnlich betrifft, dann möchte ich mit dir zusammen jetzt diesen Psalm, in besonderer Weise mit dir zusammen diesen Psalm lesen, weil das ist etwas für Menschen, die Jesus in den Mittelpunkt rücken wollen und die von ihm allein die Hilfe erwarten. Das ist der Psalm, würdet ihr den bitte einblenden? Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle und die Welt, die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen, sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihre Tore und eure Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Jesus ist der König der Herrlichkeit. Er ist derjenige. Er ist der mit der Macht und der Kraft. Und wer darf Gottes Arm bewegen? Wer sich auf den ganzen Mist nicht einlässt, wer sein Herz unbefleckt hält, darf heilige Hände hochheben und kann sagen, Gott, Vater, ändere diese Welt. Er hat uns so lieb und er weiß so genau, was wir brauchen. Es gibt keine Sekunde, sich zu fürchten. Und ich kann euch sagen, wenn ich heute 18 wäre, was ich machen würde. Ich würde so schnell wie möglich mich bekehren. Ich würde so schnell wie möglich Jesus in mein Herz lassen, wenn ich das wüsste, was ich heute weiß. Ich würde sagen, Jesus, komm in mein Herz und bestimme mein Leben. Und ich habe das mit 18 gemacht. Ich habe das schon früher gemacht. Und ich bin Gott so dankbar. Durch wie viele Dinge hat er mich durchgetragen? Jesus ist wirklich da. Und er weiß, auf alles, was deine Frage ist, hat er die richtige Antwort. Das garantiere ich dir. Und er wird den einen, wird er kluge Ideen geben, den anderen wird er ein barmherziges Herz geben und den anderen, den wird er übernatürlich helfen, die Menschen zu heilen, zu befreien und zu erneuern im Auftrag ihres Herrn. Lass uns aufstehen zum Segen. Ich möchte dann enden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns segnest. Segne uns mit der Wahrnehmung deiner Gegenwart. Segne du uns, dass wir mutig sind, auf dich zu schauen und von dir alles zu erwarten. Und gib uns die Kraft, an allem anderen Blödsinn vorbeizuschauen. Lass uns dich sehen, Herr. Herr, lehre uns deine Wege, auf dass wir dich erkennen, wie du bist. So segne du uns jetzt an Geist, Seele und Leib. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.